Willkommen zu einer weiteren Folge des Ochs-Podcasts und ich freue mich ganz besonders, hier zwei Menschen vor mir zu haben und euch in dem Podcast vorstellen zu dürfen, denen ich doch lange auf den Sack gehen musste, bis sie zugesagt haben. Und sie haben auch zugesagt, beim Ochsfest zu spielen. Hallo Anton und hallo Crocker von Upright Citizens. Guten Abend.
Hallo Joachim.
Hallo
Schönen Dank
Crocker.
für die Einladung
Ja.
Zum Podcast.
Ja, ihr habt ein bisschen überlegt, bis ihr mir zugesagt habt. Und ihr habt auch ein bisschen überlegt, bis ihr nach dem letztjährigen Auftritt beim Ruhrpott Rodeo auch darauf eingegangen seid, ja, doch nochmal ein Konzert zu spielen. Weil ich weiß, dass du, Anton, nach dem Konzert von der Bühne gegangen bist. Das Konzert war grandios. Also, ja, danke, das war's so der Art. Ne, nie wieder. Ja, doch nochmal wieder.
Also ich habe es, glaube ich, jetzt nicht so negativ gesagt, aber tatsächlich ist es ja so. Also ganz kurz, 2003 hatten wir unseren vermeintlich letzten Auftritt gehabt, der aber nicht so angekündigt war. Und dann war quasi 18 Jahre nichts. In erster Linie wegen mir. Ich habe nicht die Notwendigkeit gesehen. Ich wusste nicht, ob die Nachfrage überhaupt noch da ist. Und tatsächlich, mein Bock hielt sich auch in Grenzen. Und 2021, da gab es ja dieses Unglück im Ahrtal und der Crocker hatte die Idee, vielleicht sollten wir die Gelegenheit tatsächlich nutzen, um uns nochmal zu verabschieden, um da ein Benefit rauszumachen, ein bisschen Geld einzuspielen, was Gutes zu machen, alles zusammen. Dem habe ich zugestimmt. Da passt das für mich persönlich auch privat etc. etc. Naja, dann ist es eben aber so gewesen, dass es doch länger gedauert hatte mit den ganzen Vorbereitungen. Es sollte eigentlich innerhalb von 4 Wochen alles passieren. Und dann hat sich alles verzögert. Die Location hat gewechselt zum Don't Panic. Und letztendlich haben wir dann am 1. April 2022 dort gespielt. Und das sollte wirklich, wirklich, wirklich tatsächlich der finale Gig sein. Und das hat super geklappt. Es hat uns Spaß gemacht, es war befriedigend, weil es den Leuten gefallen hat. Es war ein super geiler Abend gewesen. Und wie es eben so ist, wenn etwas super geil ist, dann kommen auf einmal doch die Leute und fragen, geht's nicht nochmal? Zumal das im Don't Panic auch so war. Der Laden war überraschenderweise auch für uns innerhalb von 24 Stunden ausverkauft und aufgrund der Pandemie gab es auch eine Kapazitätsgrenze, ich glaube, die irgendwie 300 zuerst und dann 350 Leute, wie dem auch sei, wir hätten tatsächlich noch ein paar mehr Leute, eine größere Location buchen können etc. Ja, und dann hat der Alex vom Rodeo nachgefragt, beziehungsweise hier unser Christian und unser Alex, die sind ja in Verbindung mit dem Alex Schwers. Um es kurz zu machen, es hat sich so ergeben, dass wir dann eben auch im Rodeo Juli gespielt haben. Es war eine kürzeren Gig, eine gute halbe Stunde. Das klappte auch sehr gut und ja, und du und Uschi waren auch da gewesen. Wir kamen vor der Bühne und ich war ganz überrascht gewesen und dass ihr auch so begeistert wart, also in erster Linie jetzt du, weil ich hatte mit dir gesprochen und dann kam irgendwie, ja, alles war super etc. Ja, schön und gut. Ein zweiter finaler Gig passt auch noch. Das sollte es aber tatsächlich wieder gewesen sein. Aber du hast kurz danach dann mailmäßig angefragt, ja, wollt ihr nicht hier auf dem Ochsfest nächstes Jahr spielen? Ja, erstmal Ruhe. Erstmal nicht antworten, der wird schon dich wieder nachfragen, gibt genug andere Bands etc. etc. Aber du hast wieder nachgefragt. Und da wir, oder ich kann auch sagen, ich doch irgendwie über jetzt 35 Jahre in irgendeiner Form mehr oder weniger locker mit dem Ochs auch verbunden sind, konnten wir einfach nicht mehr nach, also mussten wir zusagen, noch mal ein Gig hinzuzufügen. Aber es wird kein finaler Gig sein, zumindest kein angekündigter. Ob es tatsächlich das letzte Mal sein wird, ich weiß es nicht. Und ich will da auch gar kein Thema mehr rausmachen. Never say never. Wir spielen beim Ochs und was danach passiert, ist dermaßen offen, ich weiß es nicht. Aber ich kann guten Gewissens sagen, in diesem Moment gibt es keinen konkreten konkreten weiteren Gig, kein Termin. Und von daher gesehen, wir freuen uns aufs Ochsfest. Wir haben uns jetzt seit 4, 6 Wochen schon vorbereitet. Wir sind in den Startlöchern. Wir haben ja auch die Möglichkeit, Gott sei Dank, ein bisschen länger als auf dem Rodeo zu spielen. Also es wird ungefähr eine Stunde sein. Ich glaube, wir haben ein ziemlich gutes Set zusammen, hauptsächlich die 80er-Sachen, die die Leute auch erwarten. Ich bin heute eine Stunde gelaufen, damit das auch nicht so eine ganz altherren Veranstaltung wird. Wir sind ready, ready to rock in 2 Wochen.
Sehr schön, das ist ja sehr schön alles zusammengefasst. Crocker, wie hast du das erlebt, das plötzliche, ja, jetzt machen wir doch wieder was.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ja ein bisschen ins Leben gerufen. Auf der anderen Seite, ich liebe dein Grinsen im Video, weil wann immer Anton was erzählt, was positiv ist, ist super. Ja, es macht tierischen Spaß, mit der Band wieder im Proberaum zu zocken. Und es macht tierischen Spaß und ich freue mich total drauf, auch dann wieder beim Ochsfest zu spielen. Und wie Anton schon sagte, ne, was da noch kommt, wissen wir im Moment nicht, aber es wird sicherlich hoffentlich nicht der letzte Gig sein, weil wir haben eigentlich Bock auf ein bisschen mehr. Aber es muss sich in irgendeiner Art und Weise, wir haben jetzt keinen Bock mehr auf Auftritte vor 50 Leuten in, weiß ich nicht wo, keine Ahnung. Es macht schon Spaß, sich zurückzumelden. Definitiv.
Jetzt, erzählt mir mal, was macht das so emotional mit euch dann tatsächlich mit dem Ding, was einen ja seit, naja, frühesten Jugendtagen oder junge Erwachsenenzeit an begleitet hat, was einem super viele Jahre sehr wichtig war, was dann irgendwie aus dem Leben rausgeglitten ist, vielleicht kann ich es so beschreiben, und dann ist es wieder da. Also, was macht das mit einem so emotional? Welche Glückshormone schüttet das aus? Erzählt das mal ein bisschen.
Ja, also tatsächlich ist es so, es war lange Zeit wirklich eine absolute Herzenssache. Wir waren ja, wir haben Ende 79 das erste Mal geprobt. Die 80er liefen für uns wirklich gut. Wir haben gut was auf die Kette gekriegt. Es hat Spaß gemacht, weil wir auch, also wir wollten nie nur eine Proberaumband sein, sondern das, was wir machen, sollten auch
Transportieren nach außen, ja.
möglichst viele Leute auch hören. Und das hat alles gut geklappt. Die 90er waren schwierig gewesen, weil wir unseren Stil ein bisschen geändert haben. Da sind die Leute nicht wirklich mitgegangen. Es wurde ehrlicherweise, kann man ja auch im Nachhinein gut sagen, immer frustrierender, weil, wie Cocker schon sagte, man kann natürlich auch super Gigs vor 50, womöglich sogar weniger Leuten machen, aber es macht, wenn jeder Musiker ganz ehrlich ist, auch weniger Spaß in der Regel. Es macht schon mehr Spaß. Es müssen nicht mehrere Tausend gleich sein, aber wenn der Laden gut gefüllt ist, ein guter Clubladen mit 300 Leuten, das ist dann doch befriedigender, weil man doch irgendwie ein Feedback auf die ganze Arbeit, die man in sowas reinsteckt, dann auch doch Lohn daraus bekommt. Wie gesagt, das war in den 90ern. Wurde das zum Ende hin auch immer frustrierender, wobei wir eigentlich meiner Meinung nach nicht wirklich schlechter waren. Aber wir haben die Leute eben nicht mehr erreicht. Dann war es aus gewesen, ob 2003, wie gerade erzählt. Ja, es fehlte schon etwas. Da war ein gewisses Loch schon da. Und normalerweise bei vielen Bands ist es dann, oder bei vielen Musikern ist es ja auch so, sie starten was Neues. Jetzt muss ich tatsächlich auch sagen, ohne da die anderen irgendwie zu gering schätzen oder wie auch immer, mein Part in der Band war schon der vermeintlich etwas größere bezüglich jetzt hier der Komposition etc. und auch gegebenenfalls, was ich über die Jahre, zumindest auch in den 80ern, an Zeit investiert habe.
Ja, auch organisatorisch. Ich meine,
Und
unsymmetrisch gelaufen, ja. Und bei mir kam dann auch noch dazu, dass ich mich leider Gottes im Haushalt verletzt habe.
Ja, ich glaube,
Also,
Crocker, du hast
ja.
gerade so ein bisschen Aussetzer, also jetzt nicht mental, sondern technisch.
Ja, ich habe hier leider Gottes den.
Ja, das jetzt es wackelt die Leitung. Die
Ja,
Leitung.
die Leitung wackelt. Ich habe hier allen gesagt, die sollen sich bitte nicht mehr einwählen und alles ist gut. Ich habe alles ausgemacht, inklusive.
Ja. Da wackelt es. Der
Ja.
Süß mit mir, der ehemalige zuckt die Schultern, ja.
Ja. Ich
Gut.
hatte halt, wie gesagt, das Problem, dass.
Also ich rede mich, ich unterhalte mich jetzt mit Anton nochmal weiter und Crocker, du gehst einfach mal, geh mal raus und komm wieder rein und dann ist vielleicht besser.
Okay, alles
Ja.
klar, dann versuchen wir das mal.
Jo. Ja.
Okidok.
Ja. Ja, also
Ja.
ich knüpfe da mal weiter an. Also wie gesagt, da war schon ein gewisses Loch für mich da. Aber das Loch war wirklich auch so groß gewesen und ein bisschen die Frustration, dass ich auch nichts Neues angefangen habe. Ich habe tatsächlich also in erster Linie hier zu Hause nur noch weiter Musik gemacht und das mit der Akustikgitarre. Meine E-Gitarre, um darauf zurückzukommen, auf diesen ersten letzten Gig, den wir 2022 gemacht haben. Ich habe meine Gitarre tatsächlich quasi über 18 Jahre im Gitarrenkoffer gelassen, weil ich doch irgendwo auch irgendwie, mir fehlte der rechte Bock und irgendwo auch womöglich der Mut, nochmal anzufangen. Wie gesagt, ich war auch die ganze Zeit derjenige, der doch ein bisschen den Hemmschuh dargestellt hat bei der Reunion. Um dann nochmal was zu machen. Habe es auch immer kritisch gesehen, weil wir haben mittlerweile, also auch schon vor 10 oder 15 Jahren, ein gewisses Alter, wo ich persönlich eigentlich immer meinen würde, da ist es nicht mehr ganz so schön, sich gewisse Bands anzusehen. Und auch womöglich uns jetzt hier.
Das, wenn ich da gerade einhaken darf, klar, das ist einfach, wir haben uns ja über die Jahre auch immer wieder, wenn wir uns gesehen haben, warst bei irgendwelchen Bands auf dem Konzert, ach, hallo, du auch hier. Und da, ja, du bist da, manche Bands gehen da mit einem größeren Selbstbewusstsein ran, was nicht unbedingt hilfreich ist, was das Ergebnis betrifft, sondern du siehst, hast das immer schon auch sehr kritisch gesehen und beobachtet, was dich natürlich ehrt.
Für mich zählt tatsächlich auch, also ich bin ja wirklich schon ganz früh konnte ich mich für Musik begeistern, aber eben auch für die Optik von Bands. Die ist für mich nicht wirklich ganz unwichtig. Und von daher gesehen ist es schon, wenn man sich dann selbst mal kritisch betrachtet hat, war man doch irgendwo zurückhaltender mit dem Wunsch, nochmal irgendwie so auf die Bühne zu gehen und in dem Wissen, man kann dem nicht mehr entsprechen, was man mal vor 10 oder 15 oder 20 Jahren gar abgeliefert hat, weil es ist tatsächlich, würde ich selbst sogar auch so sehen, dass wir einen guten Ruf als Liveband eben auch hatten. Und es wird natürlich mit dem Alter auch nicht einfacher, den irgendwo noch da standzuhalten
Jetzt, aber
mit den
darf ich,
ganzen
jetzt
jüngeren
muss ich da
Bands hier.
mal einhaken, weil das, was ihr beim Robert Rodiger, ich bei dem Konzert in Essen, war ich leider nicht dabei, habe ich tatsächlich einfach,
Leider
ja,
nicht.
nun, wie auch immer, deshalb war ich umso froher, dass ich euch beim Robert Rodiger gesehen habe und war dann doch einfach wirklich baff erstaunt, wie ihr da abgeliefert habt, weil eben genau das, was du sagtest, misstrauisch, können die es noch und dann hast du manchmal so. Du kennst das, diese zig Bands, die du gesehen hast, wo dann nur so eine lahme Rocktruppe irgendwie da rumeiert, denkst dir so, wo du erkennst die Lieder nicht wieder, der Gesang stimmt nicht, nichts stimmt mehr, und denkst du, hätten sie mal besser bleiben lassen. Und nichts davon ist auch, hat auf euch zugetroffen, sondern es war einfach ein geiles, krasses Hardcore-Set, ihr habt geballert und
Vielen Dank,
ja,
vielen Dank.
das hat mich halt dann schon überzeugt und du bist dann deiner eigenen kritischen Sichtweise auf jeden Fall gerecht geworden.
Ja, unter Umständen liegt in meiner Natur. Also ich bin jetzt nicht so wie viele Bands. Das neueste Album ist immer das Allerbeste. Und nee, also da sind wir oder bin ich dann doch schon hoffentlich auch selbstkritisch genug zu sehen, was wirklich gut ist und was dann doch irgendwo verbesserungswürdig wäre. Deswegen ist es ja eben auch so, dass wir jetzt nicht sagen, wir proben jetzt zweimal und gehen dann eben aufs Ochsfest. Irgendwie kriegen wir das schon punkrockmäßig schon hin, die alten Stücke zu spielen.
Nee, das ist auch nicht unser Anspruch. Also.
Nee, also da versuchen wir dann doch schon irgendwie die Sachen so gut rüberzubringen, dass die Leute dann eben auch tatsächlich sagen, ui, die sehen zwar ein Stück weit mittlerweile anders aus, aber rein jetzt hier vom Spielerischen und auch gesanglich jetzt bei mir, das hört sich noch ganz frisch an.
Crocker, du erwähntest es, bevor deine technisch bedingte Auszeit gerade war. Dass du ja tatsächlich massive, ich habe es ja auch über die Jahre immer wieder mal getroffen und du zeigtest mir deine Hand, die verletzungsbedingt konntest du mit den Fingern nicht mehr so wirklich gut arbeiten. Ja, das wirkte nicht so, als ob du jemals wieder ein Instrument anfassen würdest. Wie hast du dich in der Hinsicht ins Leben zurückgearbeitet?
Ich habe mich in der Hinsicht ins Leben zurückgearbeitet, als dass ich mit dem Stefan. Aus England namens Steven mit Antiscum was gemacht habe. Das war auch sehr gut.
Ja, wir haben ja nach wie vor technische Aussetzer.
Ja, sorry, tut mir leid.
Ja,
Ich
ja,
weiß nicht, woran es
ja.
liegt, weil normalerweise habe ich diese Aussetzer nicht. Ich arbeite hier aus.
Ja, das ist immer
Ach, Joachim.
das ist der
Na
Scheißdreck.
gut.
Manchmal, wir stecken nicht drin. Das ist immer noch Neuland,
Ja.
diese Technik für uns. Ich weiß
Ja. Nein, ja, Neuland seit 3 Jahren, weil seit Covid bist du ja eigentlich im Grunde genommen.
Ja.
Nee, ich glaube, das wird beim Cocker nichts.
Nee, aber Cocker, vielleicht versuchst du es ja mal. Was ist jetzt alles hier live? Wir zeichnen hier alles live auf. Versuch's vielleicht mal über die Mobilfunkverbindung, übers Smartphone. Vielleicht kriegen wir die ja dann irgendwie in guter Qualität rein. Ja? Wir reden einfach mal weiter und du guckst doch mal, wir sind da, wenn du wieder kommst, okay? Und dann kommen wir noch mal auf die Frage zurück. Ja, Anton, lass uns mal, du hattest vorhin schon erwähnt, ihr habt euch 79 das erste Mal im Proberaum getroffen.
Oktober 79 war das erste Mal, also zu dritt.
Also wenn ich jetzt hier mal, und das machen ja viele Leute, die schauen da mal so bei Wikipedia rein, da steht Gründung 1981.
Ja, haben wir dann irgendwie so als offizielles Datum genommen, weil da war dann eben auch der Name Uprightzens tatsächlich da gewesen. Und zwischen Ende 79 und dann eben 81 kam dann eben auch Uli als zweiter Gitarrist dazu. Deswegen haben wir das als offizielles Datum einfach genommen. Aber tatsächlich das erste Mal geprobt, Crocker, Mario und ich, war im Oktober 79 in einem Keller einer Kirche. Da haben wir uns das erste Mal wirklich gesehen. Crocker kannte ich ja schon länger. Mario ist ein Jahr jünger und auch nicht auf derselben Schule gewesen wie wir. Den haben wir dann angeheuert und gefragt, ob er nicht mal mit uns proben wollte. Und wie gesagt, deswegen jetzt im Nachhinein vielleicht auch so ein bisschen, weil andere Bands dann eben auch schon irgendwie so früh da waren, sagen wir, wir waren auch schon früh da. Wir waren also nicht erst Januar 81, wie wir es lange offiziell angegeben haben, sondern seit Oktober 79.
Und
Deswegen war auch,
ihr wart
sorry.
aufrechte Bürger, ein deutscher Begriff, aufrechte Bürger. Und ich weiß
Ja.
gar nicht, ob Upright Citizens, ob das im Englischen tatsächlich von den Worten her kann man es übersetzen. Wird das an sich als Redewendung verstanden? Habe ich nie drüber nachgedacht. Kommt mir jetzt
Oh,
gerade.
du, da fragst mich was, da habe ich jetzt auch nicht weiter drüber nach. Ta also tatsächlich ist es ja, wir haben ja als Dead Rabbits, als die toten Hasen angefangen, haben dann mal kurzzeitig den Namen gewechselt in Totally Useless. Das war auch ein Stück von der Band. In dieser Besetzung, unter diesem Namen, haben wir tatsächlich auch unseren allerersten Auftritt gemacht. Also Crocker, Mario und ich zu dritt auf dem Schulfest bei uns, auf dem Festischen Gymnasium in Bottrop war das gewesen. Das war unser erster Auftritt, also Mitte 80 war das dann gewesen. Und dann kam der Name Upright Citizens. Das ist ein Stück gewesen, Upright Citizen, von der Band Cress gewesen, die wir damals auch schon hörten. Und hier ein Freund von uns schlug den vor. Und wir fanden irgendwie soundtechnisch, fanden wir den irgendwie geil. Aus irgendeinem Grund. Obwohl alle möglichen Leute in den Jahren, die haben uns dann irgendwie hier im Jugendzentrum Bottrop angekündigt als Abreizititen. Also der stellte dann doch diverse Leute vor große Probleme. Haben wir damals gar nicht bedacht, sondern fanden es auch dann irgendwie ein Stück weit witzig, geil oder wie auch immer man es nennen kann, so dieses aufrechte Bürger, weil eigentlich ist es schon so, dass wir ein Stück weit so empfinden, das, was wir gemacht haben oder machen, ja, warum soll man das nicht auch aufrecht nennen? Es ist ja ein bisschen negativ besetzt, aber wenn man so wirklich so zu dem Ursprung geht, will ich mir das nicht von den Leuten, von irgendwelchen Spießern, die sich für aufrecht halten, will ich mir das nicht wegnehmen lassen? Es hat, um ehrlich zu sein, keine große Rolle in den Jahren danach gespielt. Das war so ein bisschen Provokation auch, oder sollte es sein, ursprünglich für diese Leute, die sich eigentlich, wir sind die aufrechten Bürger etc. und alles, was damit verbunden ist. Und dann kommen da so Jüngelchen mit Nietenlederjacke etc. etc. und beanspruchen für sich auf einmal auch aufrechten Bürger zu sein. Das geht ja nun gar nicht. Es hat tatsächlich nicht geklappt, um ehrlich zu sein. Dafür ist unser Bekanntheitsgrad doch über die ganzen Jahre zu niedrig gewesen. Ja, aber den Namen haben wir beibehalten. Wir können damit auch nach wie vor leben. Wobei, so wie, also wenn man ihn jetzt wirklich auf Deutsch übersetzen würde jetzt, oder wir würden uns umbenennen tatsächlich in die aufrechten Bürger, hätte ich sogar ein Stück weit ein kleines Problem jetzt damit, weil so im Zuge dieser ganzen rechten Bands auch oder Tendenz nach rechts generell so jetzt hier in Deutschland oder überhaupt in so in Europa etc. etc. Würde ich mich unwohler damit fühlen, wenn ich jetzt tatsächlich als Deutscher auch noch so genau mitkriege, der aufrechte Bürger, muss das jetzt heute noch sein? Naja gut, wir haben uns den Namen vor 40 Jahren ausgesucht. Wir werden ihn jetzt auf den letzten Metern nicht mehr ändern. Alle Leute wissen, wie wir eingestellt sind. Alles gut.
Ja, aber hallo und Crocker ist auch wieder da. Ich habe hier ein Wahl.
Ein neuer Versuch, der dritte.
Ja, ich bin mal gespannt, ob das jetzt funktioniert.
Ja, das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Wir hören dich. Hallo.
Alles gut.
Ja, ja, wir waren gerade stehen geblieben bei der Geschichte, wie du erzählen wolltest, wie du dich mit deiner nach deiner Handverletzung ja ans Instrument zurückgekämpft hast. Das wolltest du uns erzählen.
Ja, ich habe dann vor Covid angefangen mit Stefan Jansen von damals den ursprünglichen Sänger von Us, dem schnell John von Out of Order und einem englischen Drummer namens Steve die Band Antiskamp zu gründen und mit denen zu proben und aufzunehmen. Und das hat auch alles super gut funktioniert. Ich habe damals nur im Sitzen spielen gekonnt, weil aufgrund meiner Handverletzung. Aber dadurch habe ich erstmal wieder den Einstieg gefunden. Und das war auch ganz gut so, weil das ist mir dann zugute gekommen, als wir dann mit Upright Citizens angefangen haben zu proben, weil du möchtest ja nicht auf der Band, auf der Bühne in irgendeinem Sessel sitzen oder in einem Bett liegen, wie das mal die DAD gemacht haben, um da ein Konzert abzuliefern, sondern du möchtest ja eigentlich ein bisschen, ja, auf der Bühne stehen.
Ja, also allein schon, siehst du, aus genau diesen Gründen war ja dann auch die Pause, hat halt dann genauso lange gedauert, wie sie dauern musste, bis das alles wieder ging, was ja wirklich dann auch umso überraschender und schöner war, dass es dann,
Ja, 18 Jahre ist
ja.
schon ein Zeitrahmen.
Ja.
Ja. Ich Das Ochs gibt es ja zum Glück sehr lange. Ihr wart auch sogar mal bei einer Ausgabe auf der Titelseite.
Die Fischaugen.
Ja, das Fischaugenfoto, das war die Zeit. Also klar, ich hatte euch natürlich, tatsächlich verbindet uns ja auch noch eine längere Geschichte, insofern als dass Uschi und ich seit einem Tag im September 1987 ein Paar sind. Und das war ein Konzert im AJZ oder Jugendzentrum Ludwigshafen mit ER80, Chromosom 4, Upright Citizens, Heimatlos und Razzia. Und
Ich kann mich erinnern. Ich kann mich
das war auch
erinnern.
das erste Mal, dass ich euch damals live gesehen
Oh,
habe.
okay.
Ja, da war also immer eine Verbindung da. Als ich dann aus Süddeutschland mit Uschi nach Essen gezogen war, war man sich plötzlich auch räumlich näher. Und ich glaube, da haben wir uns dann tatsächlich irgendwo mal auch,
Mit Helge auch, mit
ja,
Helge Schreiber.
genau,
Ja,
Helge
das ist
Schreiber.
schon gesehen,
Ja,
genau.
genau. Und ja, da ergab sich's ja dann. Da wart ihr dann ja, bevor wir jetzt mal nochmal in die frühere Geschichte und die 80er und USA zu sprechen kommen, vielleicht gerade mal so diesen Exkurs. Da gab es ja dann eben auch nochmal neue Platten von euch. Es gab dann die I Got the Hometown Blues EP, es gab die Underground EP und dann, das war 94 und dann 95, die Color Your Life CD auf Impact.
Alle drei
Was?
Platten mit der zweiten Mannschaft, mit der
Ja.
zweiten langjährigen Mannschaft.
Ja. Ja, das war, ich habe vorhin, auch das ist ja wieder so eine Überschneidung, Uschi war ja wiederum so ein bisschen involviert, dass eure Musik auch digital wieder verfügbar ist seit Ende letzten Jahres. Und
Endlich.
da
Vielen
habe
Dank,
ich, ja,
Uschi.
genau, dafür danken
Danke,
wir euch
Uschi,
alle.
ne? Wir haben uns da genauso zurückgehalten wie die Beatles auch, ne? Erstmal nicht.
Erstmal nichts. Aber die Musik ist jetzt wieder hörbar. Man kann sie vergleichen, man kann die Sachen mal komplett durchhören. Man kann natürlich auch die Platten wieder raussuchen, ja, wenn man sie noch findet oder wie auch immer. Jedenfalls ist mir eben aufgefallen, dass die 90er, und ihr wart damals auch auf einer der, war es eine 7-Inch oder Ox-CD mit eurem Cover von The Saints, Stranded. Und
Nee, Ghost Chips war
Ghost
es.
Chips, Entschuldigung, es war Ghost Chips
Ghost
natürlich,
Chips.
ja.
Aus
Und
der späteren Phase der Saints.
genau, in der späteren Phase der Upright Citizens, ein Song aus der späteren Phase der Saints. Und ja, es ist ja schon so, dass es augenfällig ist, dass das du sagtest, die zweite Mannschaft, dass in den 90ern dann doch der Sound der Upright Citizens deutlich anders war als das harsche Hardcore-Gekloppe von früher. Wie erinnert ihr diese Phase in den 90ern?
Also das kam mit den zwei neuen Leuten. Alex und Christian kamen nicht jetzt zwingend aus dem Punk-Bereich und hatten vorher auch zusammen in der Band gespielt, die eben so eher Sleaze-Rock-mäßig unterwegs waren. Dann war es aber auch für uns jetzt, sowohl für mich als auch, ich glaube, für Cocker eben auch so, dass wir uns auch ein bisschen, ja, nenne ich es jetzt weiterentwickelt, das klingt immer so ein bisschen doof, aber auch so diese Pop-Punk-Richtung damals, was weiß ich, also die späteren Descendants dann oder zu dem Zeitpunkt oder die Doughboys und selbst auch Green Day oder wie auch immer zu dem Zeitpunkt noch, die ja, haben schon Einfluss gespielt, aber eben auch so rockigere Elemente. Ja, das kam eigentlich, also wir haben es jetzt nicht so drauf angelegt, es war einfach mit den beiden neuen Leuten, die haben eben diesen Sound mit beeinflusst dieses, wie du jetzt gerade sagtest, dieses Gekloppe aus der Zeit der Bombs oder der Future oder erst recht der Open Eyes, das war quasi so unsere US-Hardcore-Phase, wenn man so will, weil es war doch sehr thrashig und ganzen Arsch sogar noch schneller als sowohl die Bombs als auch die Future. Ja, ich würde nicht mal sagen, dass wir da keinen Bock mehr drauf hatten, sondern irgendwie so eine Weiterentwicklung, was Neues mal auszuprobieren, das stand eben einfach an und das hat sich mit den beiden neuen Leuten dann eben einfach auch so ergeben, ja.
Und zudem kommt eigentlich auch noch, dass man dann natürlich auch andere Einflüsse hatte. Ja? Es war am Anfang, Ende 70, Anfang 80, da wir sehr Amerika-orientiert waren, war es halt Hardcore. Ja? Und dann kam aber auch aus Amerika kamen andere Sachen, die wesentlich melodiöser waren. Und das kam dem Anton und mir und ich denke mir auch den beiden anderen, die dann später eingestiegen sind, auch zugute. Wir haben da Spaß dran gehabt, diese andere Richtung so ein bisschen aufzunehmen. Ja?
Ist aber leider nicht so gut eingeschlagen, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten. Naja, aber diese Erfahrung machen, glaube ich, viele Musiker, viele Bands, die über einen längeren Zeitraum existieren und tatsächlich sich nicht zum x-ten Mal wiederholen. Da gehören eben ja, Misserfolge auch dazu. Tja, bei uns war es auch so, dass die Leute nicht wirklich komplett mitgegangen sind. Wobei, habe ich gerade schon erwähnt, ich glaube, wir die ganze Zeit auch in den 90ern immer noch einen Großteil sogar auch der 80er Sachen mit eingebaut hatten, sodass da eigentlich ein ganz guter Mix war. Aber wenn man einmal die Leute, ich sage jetzt mal, verprellt hat mit einer Platte oder wo sie sagen, hey, das ist nicht mehr ganz so mein Sound. Ja, dann ist es schwierig, die auch wieder zurückzuholen ins Boot,
Wenn du
ne?
einmal die Leute verlierst, ja, dann ist es ganz schwer, wieder das Standing zu kriegen, wo du vielleicht mal warst. Das stimmt, ja, absolut. Gebe ich dir vollkommen recht, Anton.
Ja. Dann, du hattest gerade schon die Platten erwähnt. Kommen wir doch mal auf diese ja, drei Schlüsselwerke, muss man sozusagen von euch darauf zurück. Ja, du sagtest, US-Hardcore war es, was euch damals beeinflusst hat. Woher kanntet ihr Musik? Wie kamt ihr darauf? Und wieso war dann, nachdem es klang ja dann nicht, du erwähntest gerade schon die Namenspaten Crass mit ihrem Song. Wo kam dann genau dieser Ami-Hardcore, haben wir damals auch noch gesagt. Und so waren noch die Sticker von den Platten von aggressiver Rockproduktion, da hieß es dann Ami-Hardcore. Woher kam das und wie habt ihr es kennengelernt und wie habt ihr es umgesetzt?
Also ich würde jetzt tatsächlich sagen, das hatte ich auch schon mal hier im Ox-Interview, also im Heft, dem Tribi, so erzählt. Tatsächlich finde ich, die Bombs und die Future sind noch ziemlich englischer Punk beeinflusst. Also tatsächlich ein Stück weit langsamer, wohl die Bombs so ein bisschen angelehnt auch an GBH. Also um es kurz zu machen, wir haben mit Sicherheit weder den Hardcore neu erfunden, noch den Thrash oder wie auch immer. Da war auch keine, aber auf der anderen Seite auch keine bewusste Orientierung an Bands, sondern wir haben eben sehr viel in dieser Richtung gehört. Also ich habe seit 77 ist Punk für mich der Mittelpunkt meines musikalischen Lebens. Jetzt haben wir zu keinem Zeitpunkt wirklich 77-mäßig geklungen, sondern sind erst eingestiegen, wie gesagt, mit dieser Welle. Exploited, GBH, One-Way System und wie die ganzen englischen Bands hießen. Das waren die ersten beiden Platten, die eben 82 und 83 rausgekommen sind. Und dann kam aber eben auch eine Welle Anfang der 80er nach Deutschland drüber geschwappt. Man muss ja immer noch vorstellen, das ist ja jetzt nicht so, es war nicht so leicht, an Musik überhaupt zu kommen. Erst recht dann eben aus den
An Platten
USA,
zu
wie
kommen.
es an Platten zu kommen, wie es heute der Fall ist. Heute streamt man alles. Man kann gar nicht mehr unterscheiden, von welchem Kontinent die ganzen Sachen kommen. Sondern damals musste man tatsächlich auf die Platten warten, in speziellen Plattenläden etc. etc. Und dann kamen die ersten Platten. Das fing natürlich an mit den Dead Kennedys oder so, aber dann eben auch Bad Brains und Toxic Reasons und
Minor Threat.
ja, genau, diese
This is
ganzen.
Boston, not LA. Ich meine, die Platten haben dann bei uns auch irgendwo was ausgelöst, weil gerade This is Boston or LA zum Beispiel, ich habe die rauf und runter gehört, ohne Ende. Und es war, ich fand das so geil. Und es war Hardcore. American Hardcore. Fertig aus.
Und dann kamen die ganzen Bands auch alle rüber. Viele Bands haben jetzt hier dann auch live gerade in der ersten Hälfte der 80er gespielt. Tatsächlich war es eben auch, und da weiß ich auch von einigen anderen deutschen Bands, mit denen wir da manchmal zusammen gespielt haben, wie mit Razzia oder wie immer, dass man sogar schon irgendwie sagte, man kommt gar nicht mehr gegen die ganzen Ami-Bands an. Alle interessieren sich nur noch für die Ami-Bands und wir sind so ein bisschen, ja, so das fünfte Rad am Wagen, nimmt man
Fällst
auch
dann
noch
hinten
so mit.
runter, ja.
War ein bisschen schwierig, aber ich will es jetzt auch nicht dramatisieren, war alles gut gewesen. Die Bands waren ja auch geil, aber die haben auch wirklich was Neues rübergebracht, diesen schnellen Hardcore etc. Und dann war es eben auch so gewesen, und dann kommen wir quasi zur Open Ice. Ich weiß nicht, 83 oder 84 kamen ja die Platten, dieses Someone's. Wie heißt sie jetzt? Something to Believe in, glaube ich, hieß die eine Platte von BYO, so ein
BYO, ja.
Sampler. Und die andere irgendwas mit
Somebody's
gerade.
gonna get the head kicked in tonight.
Ja, ich danke dir, Joachim. Ich hätte es gar nicht besser aussprechen können. Aber jedenfalls, da waren ja nur noch geile Bands drauf. Und ja, damals waren wir und dem Punkt tatsächlich ich noch so naiv gewesen. Ja, du, das klingt so gut und wir müssen jetzt endlich mal auch außerhalb des Ruhrgebiets, außerhalb Deutschlands spielen. Wie macht man das am besten? Man schreibt irgendwie ein Ami-Label an, in dem konkreten Fall hier bei der Youth Organization, schickt denen die beiden Platten, die man schon gemacht hat und wartet einfach mal ab, was passiert. Und tatsächlich ist sehr zeitnah ein Feedback gekommen hier vom Sean Stern, Gitarrist, Sänger bei Youth Brigade und einer der Köpfe bei BYO und schrieb zurück, gefällt uns super gut, wann könnt ihr eine neue Platte machen? Und wir, neue Platte? So schnell geht das jetzt nicht. Wir sind eh immer ein bisschen langsam gewesen, obwohl in den 80ern ging es ja noch. Und dann haben wir irgendwie, um es ein bisschen abzukürzen, ausklamüsert, weil die Amis kannten ja noch nicht unbedingt unsere ersten beiden, also importmäßig schon, aber eben so, dass man guten Gewissens sagen konnte, wir nehmen einfach das Beste, die Essenz der beiden Platten, spielen sie nochmal neu
Plus
ein,
zwei, drei, ja.
bringen dann eben auch den da schon vorhandenen Schuss Ami-Thrash mit rein und dann passt das vielleicht für den Ami-Markt. Und dann haben wir 84 schon angefangen und irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube bis März 85 aufgenommen, die Open Eyes, die dann eben zu einem
Also in Gänze heißt sie Open Eyes, Open Ears, Brains to Think and a Mouth to
ja,
Speak.
kürzer ging es nicht. Kürzer ging es einfach. Kürzer ging es nicht, aber für uns intern Bombs, Future, Open Eyes. Und ja, wie gesagt, BYO war davon auch angetan und so kamen die dann im Juli 85 raus.
Und damit wart ihr eine der ersten deutschen Bands, die überhaupt in den USA, wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Rockbands, irgendwas aus dem NDB-Bereich oder was auch immer, ich könnte es jetzt nicht konkret angrenzen, aber aus
Ja,
diesem
wir reden jetzt nicht von Nina und Scorpions,
DIY-Punk-Rock-Bereich,
ne?
ja, wir reden von dem DIY-Punk-Rock-Bereich, wart ihr eine der ersten Bands, ich weiß nicht, was mit Inferno war, was, wann die irgendwo was hatten, aber ihr wart die erste Band, die da was rausgebracht hat, die auch wirklich so international wahrgenommen wurde aus Deutschland.
Also
Ja, ich glaube tatsächlich.
ich weiß wohl, dass BGK, die waren wohl vor uns
Aber die
in
kommen aus Holland.
Ambiland, aus Holland, genau. Aber aus dem europäischen Festland waren wir dann wahrscheinlich eher die Zweiten. Aber ich sag mal so: 8 Wochen Amiland-Tour hat schon was. Vor allen Dingen mit der Chance, sich da ein bisschen bekannter zu machen, wobei wir leider Gottes ja so ein bisschen den Nachteil hatten, die Platte hatten wir leider Gottes nicht sofort am Anfang der Tour im Bus, um die zu verkaufen, sondern das kam, Anton, verbessere mich, 2 Wochen später.
Ich
Irgendwie
glaube,
sowas.
die kam Ende Juli. Im Prinzip, glaube ich, zum zweiten oder dritten Gig. Ich glaube, wir haben die Platte
Ja.
gesehen. Ich weiß jetzt nicht mehr, dass da ist. Wir waren Ende Juli 85 rübergeflogen. Und unser zweiter Auftritt war in Providence zusammen mit den Bad
Bad
Brains.
Brains, genau.
Und genau zu dem Auftritt haben wir dann auch zum ersten Mal die Ami-Pressung der Open Eyes geliefert
Zu
bekommen.
Gesicht bekommen.
Ja, zu Gesicht bekommen, ganz genau. Also direkt zum Anfang der Tour ist ein bisschen unglücklich gelaufen, aber die Intention der Tour war ja sowieso, die Platte in Amiland zu promoten. Und von daher gesehen passte das noch. Also wenn sie jetzt 2 Monate eher rausgekommen wäre, naja, da wären
Wäre
wahrscheinlich,
besser gewesen, aber.
ja, wäre besser, aber wegen uns wären auch nicht mehr Leute gekommen. Wir hatten ja das Glück gehabt, tatsächlich mit vielen, also also damals noch nicht bekannten, aber guten Bands zu spielen, die auch schon ein gewisses Publikum zogen. Jetzt war tatsächlich hier Bad Brains sogar eine der größeren, aber wir haben relativ viele Auftritte auch mit DOA gespielt. Wir hatten Auftritte mit Soul Asylum, die aber zu dem Zeitpunkt auch noch ganz am Anfang waren.
Sonic Youth.
Ja, Sonic Youth hatten wir einen Auftritt auch, die wir damals aber gar nicht kannten und die waren auch scheiße gewesen, um ehrlich zu sein. Ja, da sind so einige Bands gewesen, die man erst hinterher tatsächlich kannte. Ganz besonders natürlich zu erwähnen unsere Tourmates damals, SNFU.
Ja.
Weil die kannten wir auch nicht, aber die haben ihre erste Scheibe zu dem Zeitpunkt auch gerade kurz vorher veröffentlicht auf BYO, Labelkollegen dann eben auch. Und ich glaube, wir haben so um die 10 Auftritte mit denen zusammen gemacht und das passte ja wie Arsch auf einmal.
Erzählt mir doch mal, also da sind ein paar so Typen mit Anfang 20, warte, Anfang, Mitte
Wir waren
20,
Anfang 20, ja.
ja, kommen das erste Mal in die USA überhaupt, dann irgendwie Punkrock und was geht dir? Ich meine, das war totaler Kulturschock. Wer hat das organisiert? Wie kam es dir klar? Wie lief das so alles? Gib mal so ein bisschen so eine Idee, wie man sich das vorstellen muss.
Also, ich sage jetzt einfach mal, der Grundstein lag eigentlich darin, dass wir eine Golden Voice Show gespielt haben in LA und aufgrund dessen eine Arbeitserlaubnis über die bekommen haben, wo wir dann auch zum amerikanischen Konsulat mussten in Bonn, um die als Gegen zu sein, ein bisschen einen Obolus zu zahlen. Und damit wurde das Ganze erstmal legal, weil wenn du da mit einer Gitarre aufschlägst und sagst, ich mache jetzt hier Musik beim ersten Konzert, wo ein bisschen Scheiße passiert, schmeiße ich, ach, kann ich aus dem Land. Ja?
Ist einigen
Und
Bands so passiert und wenn ich das kurz ergänzen darf, Golden Voice ist eine der bis heute existierenden riesigen Local Promoters, also Konzertveranstalter in Kalifornien und ich glaube auch darüber hinaus. Also
absolut.
ja.
Die hatten damals gerade angefangen, hatten aber auch schon einen merkwürdigen Ruf, wie wir uns dann vor Ort sagen lassen mussten. Wussten wir aber nicht, war uns auch insofern scheißegal gewesen, weil tatsächlich, wir hatten zwar 84 Mal versucht, irgendwie was selbst auf die Reihe zu kriegen. Wir haben im Maxim Rock'n'Roll eine kleine Anzeige von wegen, hallo, Upright Citizens, wir würden gerne kommen. Ist da nicht jemand, der uns einen Auftritt? Das war so dermaßen naiv gewesen, auch im Nachhinein. Da haben sich zwar Leute gemeldet, aber wir hätten nichts auf die Reihe gekriegt. Und Gott sei Dank war das parallel gewesen, dass BYO sich gemeldet haben. Macht eine Platte, promotet die hier. Wir organisieren euch das hier. Und wie Crocker gerade sagte, ist nicht ganz richtig. Jetzt sollte tatsächlich, ursprünglich sollten es 8 Wochen sein. Tatsächlich musste ich nach 6 Wochen einen Cut machen, weil es ging leider nichts mehr stimmlich, weil wir sind ja auch, da ist ja, wir sind völlig naiv auch in die Tour reingegangen.
Naja,
Wir haben.
völlig, völlig naiv, nicht wirklich, Anton.
Na?
Kafti von Toxic Reasons hat gesagt, ihr müsst euch das so vorstellen. Ihr spielt, ihr baut ab, ihr fahrt los und es ist tierisch stressig. Ja? Wir hatten vorher hatten wir mit Toxic Reasons gespielt in verschiedenen Locations, auch in Bochum in der Zeche, auch in Tübingen.
Tübingen,
Und
genau.
der hat von vornherein gesagt, stellt euch das nicht vor wie eine Klassenfahrt. Das wird richtig, richtig stressig. Und er hatte sowas von recht. Und ja, es ist, Es ist halt nicht alles eitel Sonnenschein. Und es ist halt auch so, wenn du dein Konzert beendet hast und es gibt, ich sag jetzt mal, 100 Leute, die dich super toll fanden, dich noch nach Hause einladen, ihr könnt doch bei uns pennen. Nee, der nächste Auftritt ist 500 Meilen entfernt. Du musst nachts noch losfahren, sonst kommst du nämlich nicht pünktlich an. Also von daher, es ist kein Zuckerschlecken, definitiv nicht. Trotzdem, wir haben Spaß gehabt und wir haben unsere Erfahrung gemacht.
Und dann hattet ihr so einen abgefuckten Econo-Van oder Chevy
Wir
oder
hatten
was auch
sogar,
immer.
wir hatten über die Zeit sogar drei Vans und einer davon war wirklich so, den haben wir bei BYO übernommen. Gleich als wir los wollten, fiel hier die Schiebetür schon auseinander etc. So ähnlich war es mit dem Equipment gewesen. Wir haben auch teilweise, ich meine, das Witzige bei der Tour war es ja auch, um das noch kurz zu erwähnen, so als kleine Anekdote. Wie gesagt, die Tour sollte ursprünglich 8 Wochen dauern und als das feststand mit der Tour und auch, dass sie eben über 2 Monate gehen sollte, war es so gewesen, dass Cocker zu dem Zeitpunkt schon einen festen Job hatte und eben nicht 8 Wochen einfach mal frei machen konnte. Das war. Und da war sowieso bei uns gerade auch so die Phase, oh, wir könnten ja tatsächlich vielleicht Rockstars werden und davon leben, etc. So war dann zu dem Zeitpunkt mal kurz die Denke, weil es eben 83, 84, 85 war, lief es relativ gut für uns. Dann war eben daraus, hat sich dann ergeben, dass wir noch nach einem neuen Bassisten gesucht hatten, weil zu dem Zeitpunkt tatsächlich es so war, dass Cocker das mit noch mehr Auftritten nicht hätte bewerkstelligen können. Und dann kam Lugi ins Spiel. Und wir sind dann tatsächlich zu fünft rübergefahren und haben einen Großteil der Gigs mit zwei Bassisten gespielt, was für uns insofern auch ich glaube, nach 30 Jahren noch von Vorteil war, weil unser erster Schlagzeuger Mario, der ist ja relativ, der ist 86 nach Amiland ausgewandert, zuerst nach LA und lebt aber schon seit jetzt mittlerweile 35 Jahren in San Francisco und hat den ein oder anderen sogar bekannten Musiker, wie Lars Frederiksen kennengelernt, der uns damals sogar gesehen hat, obwohl er noch ein bisschen jünger war, aber der hatte wohl irgendwie einen älteren Bruder und erzählte, dass außer ihm viele von den Leuten sich auch an uns erinnern konnten, weil wir waren die Band mit den zwei Bassisten.
Ja,
Sehr
genau.
geil, sehr geil.
Wir
Ja,
waren die Band mit den zwei Bassisten, aber muss ja irgendwie auffallen oder wie auch immer.
ja. Ja,
Aber wir sind doch einigen Leuten in ganz guter Erinnerung damals geblieben. Nein, die Tour war tatsächlich, wie Cocker schon sagte, äußerst anstrengend gewesen, weil es dann insgesamt 35 Auftritte waren und wir hatten vorher hier mal ein Wochenende, zwei, drei zusammenhängende Auftritte. Aber 35 Auftritte, es waren dann insgesamt 42 Tage. Innerhalb 42 Tage, das war für uns oder für mich, zumindest für mich als Sänger, too much gewesen. Nichtsdestotrotz unsere beste Erfahrung.
Ja, wir hatten tatsächlich auch an einem Tag zwei Konzerte, weil es gab dann eine All-Age-Show, die war um 16 Uhr ohne Alkohol. Quatsch, All-Age, under 16 oder 18. Ne? Hier kommt ja immer auf den Start an. Und dann gab es dann noch eine weitere Show, wo dann Alkohol verkauft wurde. Und dann hatten wir zwei Auftritte an einem Tag. Und Anton hat schon dann immer gesagt, was nehme ich jetzt? Honig, Milch, Kümmel, keine Ahnung. Ne? Alles, was geholfen hat, wäre schön gewesen. Aber irgendwann hat er auch mal die Finger gehoben und hat gesagt, heute kann die nicht.
Ja, damals auf jeden Fall hat man noch keinen Gesangscoach gehabt als Sänger einer Band.
Nee, nee. Aber die ganzen anderen, also ich meine, alles, was wir jetzt erzählen, ist das Leid der ganzen US-Bands schon vorher gewesen. Also von daher gesehen, wir können zwar erzählen und können uns darüber in Anführungsstrichen beklagen,
Wir jammern
aber
auf hohem Niveau.
ja, jammern auf hohem Niveau und die ganzen anderen Bands mussten da auch durch. Alles gut.
Wie hat sich das so ausgewirkt auf das Renommee der Band, als sie dann wieder zurück waren? Ich meine, es hat ja durchaus geadelt. Hallo, ich meine, die ganzen US-Bands wurden hier abgefeiert, aber dass man als deutsche Band in die USA ging, dort
Joachim,
Saxophon konnte, eine
Joachim,
Platte.
Joachim,
Amon.
das ist so mit das Einzige, womit wir jetzt hier irgendwo nach 40 Jahren hausieren können. Wir sind, also um es doch mal tatsächlich festzuhalten, wir sind, also wenn ich mich nicht komplett täusche, also noch hat sich keine andere Band da tatsächlich irgendwann mal gemeldet. Wir sind tatsächlich die erste deutsche Punkband in Amiland gewesen. Also hier, waren natürlich in den 70ern hier die ganzen Bands aus England, Damned oder wie auch immer, die waren natürlich alle schon vor uns. Wir haben das große Glück gehabt, tatsächlich auch im CBGB dann zu spielen. Das sind natürlich alles so Sachen, ja, die hat man auf der Habenseite, die nehmen wir mit. Mit irgendwas müssen wir rausgehen und protzen. Wir haben keine 100.000 CDs verkauft und sind auch nicht irgendwo in Südamerika getourt oder wie auch immer. Ich meine, das ist ja tatsächlich so, ganz nebenbei bemerkt, wir haben ja den ersten Auftritt der Toten Hosen mitgemacht, damals 82.
Richtig, da
Und
war ja noch
ja,
was.
und irgendwas haben die komplett richtiger gemacht als wir. Ja, weil die sind auf einem ganz anderen Level als wir. Aber wir waren eher in Amiland und wir haben im CBGBs gespielt. Campino. Nein, alles prima.
Ja, das ist ja genau dieses. Das ist einfach, im Leben gibt es einfach so bestimmte Glücksfälle, wo man sagen muss, so, hey, zur richtigen Zeit im richtigen Ort gewesen.
Ja,
Geil.
darum.
Aber
Joachim, ganz ehrlich, als wir dann diese Amitour hinter uns hatten, da wurden wir tatsächlich in Deutschland nicht dafür abgefeiert, dass wir in Amiland waren. Davon haben wir wenig bis gar nichts bemerkt.
ja, aber das haben ja
Ist
auch damals auch gar nicht so viele mitgekriegt. Du musst dir ja immer vorstellen,
ja,
jetzt
ja, ohne Facebook, ohne dies
hier
und
mit
ohne das, ne?
Internet. Genau. Das hat ja kaum jemand mitgekriegt. Das haben tatsächlich einige jetzt hier von den deutschen Bands. Wir waren ja damals tatsächlich auch mit dem einen oder anderen ganz gut befreundet. Also hier Ochsmäßig hier der Zani und wie auch immer da, die Arctic Assholes oder wie auch immer. Und Razzia haben wir regelmäßig mitgespielt und ein paar andere Bands eben auch. Und man hat sich dann eben auch ausgetauscht. Ich habe nicht zuletzt deswegen auch, das ist auch mit das Einzige, was wir mal so quasi so buchhalterisch festgehalten haben. Nach der Amitur habe ich mir dann doch die Mühe gemacht, die 6 Wochen irgendwo so festzuhalten, dass sie sowohl für uns irgendwann mal im späteren Alter interessant nachzulesen ist, als aber eben auch informativ für Bands, weil wir wollten ja auch nicht den Anspruch erheben, auf ewig die einzige deutsche Band zu sein, die in Amiland gespielt haben, sondern da war schon auch sogar, lass die Amis mal hören, was in Deutschland abgeht. Ne? Das ist natürlich
Respektive dann
ebenfalls.
auch von Leitfaden für andere Bands zu erstellen. Wie stelle ich sowas an und welche Fehler mache ich dann möglichst nicht? Ja? Und da hat der Anton im Grunde genommen so einen Leitfaden zusammengeschrieben für Bands, die da motiviert gewesen wären, das dann auch mal zu machen.
Gibt's
Ja?
das Ding
Und
noch? Gibt's das Ding noch
das gibt's
irgendwo?
noch. Kann ich
Ja,
dir
ja.
gerne.
Schick mal zu. Also das wäre natürlich schön, wenn man das zumindest mal als irgendwie so als PDF
Ja, ich kann
mal.
dir das Original inklusive aller Rechtschreibfehler, ich kann dir aber auch das Update, wo das korrigiert worden ist, schön in Word oder wie auch immer. Nein, das gibt es tatsächlich noch. Da gab es auch tatsächlich mal vor einigen Jahren zu diesen drei Hauptplatten aus den 80ern gab es ja auch noch eine Facts and Views EP. Anfang 85, die hatten wir rausgebracht, ausschließlich in Schweden. Und die ist vor ein paar Jahren wieder veröffentlicht worden. Mir fällt der Name des englischen Fanzines nicht ein,
Irgendwas
aber
mit Artcore, glaube
ja,
ich.
Hardcore, ja.
Ja,
Über Helge
genau.
kam die
Und
Connection sicher,
über
ja.
Helge,
Genau.
ganz genau, wollte ich nämlich
Ja.
sagen, weil der Helge hat freundlicherweise nämlich den ganzen Tourbericht sogar auf Englisch übersetzt, sodass er dann wirklich, das war ein sehr schöne Zusammenstellung der Facts and Views EP plus eben die US-Tour, den US-Tourbericht auf Englisch. Da gibt es den dann auch schon, gab es den auch nachzulesen, aber kann ich dir gerne zukommen lassen.
Ja,
Ich glaube,
nee,
den haben
das
wir sogar
ist.
mal irgendwo auf Facebook sogar, war hier auf unserer Seite auch den Leuten zugänglich gemacht. Gibt es da
Siehst
sogar
du, habe
noch?
ich nicht aufgepasst, aber dann schauen wir mal,
Nee,
dass wir das mal
man
nochmal
kann sich ja
im
nicht,
größeren Rahmen nur
man kann sich ja
verewigen
nicht
nochmal,
überall bewegen. Und so eine Upright Citizens Facebook-Seite, naja, gut.
Immerhin, immerhin. Seid
Die
ihr
besucht man
sozial
nur
medial
sporadisch alle fünf
vertreten?
Jahre.
Genau. Ich hatte heute Mittag im Büro, Uschi hat ja ihr Homeoffice bei mir im Büro und dann hatten wir eben nochmal Upright Citizens gehört. Und
Mit
Uschi merkte
Vorbereitung.
dann an, so, ja, da ist ja schon sehr viel so mit Krieg und Nachkriegszeit und Nazizeit und so weiter, so an Themen bei euren klassischen Platten
Ja, ja, ja,
drin.
ja.
War das die Zeit, waren es wirklich so die Themen, die einen damals am meisten umgetrieben hat? Ich meine, klar, Krieg ist heute auch wieder ein sehr aktuelles Thema, leider. Aber woher kam diese Themengebung? War das so zeitgemäß einfach oder wo kam es
Ja,
her?
ich glaube, ich sag mal kurz was dazu, weil die Texte sind ja in erster Linie tatsächlich von mir gewesen. So im Nachhinein kann ich dir auch noch immer genau sagen, warum das so häufig war. Ich kann dir nur zum Beispiel so die Info geben, Faxi Army, zum Beispiel von der Bombs. Und das war eben vorher auch, also das war eigentlich unser allererstes Stück, was wir in einem richtigen Studio mal aufgenommen haben, weil vor den Bombsaufnahmen gab es auch schon eine kleine Aufnahmesession für den Hardcore-Sampler, der aber erst später rauskam. Da hatten wir Faxi Army und Wormat aufgenommen. Das waren unsere allerersten Aufnahmen gewesen. Wormat ist leider verschütt gegangen, weil der Soundingenieur da Scheiße gebaut hat. So blieb dann nur Faxi Army übrig. Aber Faxi Army, da ist die Entstehungsgeschichte. Tatsächlich, ich bin jetzt mittlerweile 60. Als ich 17 war, habe ich, glaube ich, den Bescheid zur Musterung bekommen. 17 oder 18 ist ja das
Du
Alter
auch?
gewesen.
Ach, guck.
Ja, ich auch. Wir haben ja das Alter. Damals war es das noch so. Und tatsächlich war es eben auch so ein bisschen also die Zeit, die war eben so, alle jungen Männer nach der Schule gehen dann zum Bund, war eigentlich im Großteil so üblich, also war noch nicht so verbreitet, das mit der Verweigerung und Zivildienst etc. Und dann habe ich auch noch so ein bisschen familiär, also ich will nicht sagen Druck, aber so aus Richtung meines Opas quasi, der war auch im Krieg gewesen, ja, der junge Soldat, Bundeswehr etc. Mir hatte das immer noch nie gefallen. Bundeswehr, Armee ist alles, ich bin da nicht kompatibel. War es von Anfang an. Ich hatte die ganze Zeit, also wie gesagt, ich war bei der Musterung, ich bin natürlich voll tauglich gewesen. Und dann war auch, es stand eigentlich quasi schon sogar fest, dass ich zu den Panzergrennys sollte. Und mein Unmut wurde immer größer, aber eben so, ich meine, auch wenn man damals schon eben mit 18 sagen könnte, ja, der muss doch eigentlich schon wissen, einen eigenen Willen etc. Aber ich hatte da einen gewissen Respekt, das irgendwie dann so in der Familie zu äußern, ich will verweigern, ich will nicht zur Bundeswehr etc. Das ist nichts für mich. Tatsächlich habe ich dieses Stück dann geschrieben. Also wir waren damals schon als Band zusammen. Und ich habe mir gesagt, wenn ich jetzt ein Stück schreibe gegen Armee, konkret gegen Bundeswehr und eben Faxi Army oder wie auch immer. Und wenn das rauskommt, ich bin bei der Bundeswehr, dann nimmt mich ja kein Mensch mehr ernst, sondern ich habe es als Anlass, als Druckmittel für mich genommen, dann endlich den Schritt zu wagen, ich verweigere. Habe ich dann auch gemacht mit allem, was damals dazugehörte, von wegen vor Gericht und die ganzen dummen Fragen, die dann kamen, etc. Aber ich wollte diesem ganzen System Krieg, das war
Keine
mir
Platz.
damals suspekt gewesen, ich wollte damit nichts zu tun haben. Und tatsächlich ist es so, frag mich heute, ich würde wieder verweigern. Aber die Zeiten sind schwierig, wie du schon gerade sagtest. Aber das ist ein sehr umfängliches Thema. Kriege gab es damals eben auch schon und es wird ja im Augenblick auch viel so von Zeitenwende und der Krieg ist näher gerückt. Der Krieg, Also Krieg für uns, das Gefühl ist näher gerückt. Aber Krieg gab es schon immer und damals eben auch. Aber er war weit genug weg gewesen für die meisten von uns, dass er keine Relevanz gespielt hat. Ich hatte eben, aber das würde jetzt zu weit führen, tatsächlich ein paar Gespräche mit meinem Opa, die mir irgendwie sagten, nee, da stimmt irgendwas nicht. Ich komme mit diesem System Krieg als Problembewältigung komme ich einfach nicht klar. Ich sehe auch jetzt heute, es ist schwierig, da eine Lösung zu finden, aber für mich ist es immer, und damals war es eben auch schon ein Thema, ist es ganz schwierig, mit dieser Institution Krieg irgendwo dem I irgendetwas Positives abzugewinnen.
Ja. Dazu kommt leider noch, muss ich auch sagen, dass, finde ich, sehr viele unserer damaligen Texte heute noch sehr, sehr relevant sind. Leider. Ja. Ob es jetzt eines unserer wenigen deutschen Lieder ist, Neonazis der BRD, ja, da sind wir ja schon wieder. Bei Herrn Höcke, bei der AfD und sonstigen Konsorten, die man eigentlich alle gar nicht braucht, ja. Da sind wir bei Holocaust, da sind wir bei Fuck the Army, bei Bombs of Peace und all diese Lieder werden wir spielen auf eurem Anniversary, um den Leuten immer
Ja,
mitzuteilen, so nicht.
ja. Speziell Holocaust ist ja, ich hatte es auch zum Holocaust-Gedenktag, hatte ich nochmal einen Post gemacht, ist
Habe ich
kein,
gesehen,
dass
habe ich
kein Lied
gesehen.
von euch ist,
Danke
sondern
dafür.
von der UK-Band Crisis habt ihr es gecovert. Sag mir doch mal, wie kamt ihr dazu damals, dieses Lied? Es war ja die Zeit, die Fernsehserie Holocaust war gerade
War auch Ende der
79,
70er.
79, 80, 81, diese Zeit war das medial präsent, das
Also
war
im
es.
Prinzip, die Antwort ist relativ einfach. Also tatsächlich kam 79, ich glaube, der Sampler hieß Unlimited Business. Da waren von Utah Neurotics, war da Hypocrite drauf, da war eine Girls School drauf, also einige von diesen Punkbands. Also in den 70ern gab es da sowieso den einen oder anderen Zeppler, unter anderem eben auch von Crisis Holocaust. Und dieses Stück war mir sofort aufgefallen, weil es eben in erster Linie natürlich musikalisch mir total gefiel. Und es war einfach. Es war einfach. Holocaust hat nur drei Akkorde
Drei Akkorde.
und eine Melodie. Und dann kam auch noch der Text dazu. Und der Text sagte mir auch zu, der. Damals war ja National Front in England ein Thema gewesen. Und das passte eben einfach. Und tatsächlich hatte ich ja gerade schon ausgeführt, dass unsere allererste Probe im Oktober 79 war, hier mit Crocker und Mario. Und tatsächlich war dieses Stück eins der allerersten Stücke, die wir haben damals nur gekauft, da hatten wir noch keine eigenen Stücke. Ganz am Anfang, die ersten Monate, war das eins der Stücke, die wir gespielt haben. Und es blieb. Es gehörte irgendwann auf einmal so zu uns, dass zumindest in Zeiten, wo man noch nicht so leicht an Informationen kam, die Leute eben dachten, ein Holocaust ist ein Stück von den
Ist von
Upright
uns,
Citizens.
ja.
Also wir haben es wahrscheinlich, also zumindest hier in Deutschland, definitiv bekannter gemacht als Crisis. Aber ich lasse nichtsdestotrotz gerne dahingestellt, wer denn jetzt die. Und ich. Nicht nur wir hatten da tatsächlich die Idee, sondern das war, glaube ich, also hier auf der Ox-Seite, als du das reingestellt hattest, hatte jemand bemerkt, dass Out of Order
Genau.
ebenfalls Holocaust auf ihrer Platte hatten. Die
Ja.
waren tatsächlich, plattentechnisch waren sie auf jeden Fall einen Tacken früher, aber wir wussten das nicht. Wir haben uns jetzt nicht auf Out of Order bezogen, sondern es gab es bei uns sogar eben schon auch seit Oktober 79. Ob da Out of Order noch vorlag, kann ich nicht sagen, aber einen Wettbewerb will ich da auch nicht draus machen, wer jetzt so einen geilen Song als erstes gecovert hat.
Ja.
Aber es begleitet uns eben seit jetzt dann,
79. Ja.
ja, seit 79. Und ja, da ist Kein Geheimnis, natürlich wird es auch auf dem Ochsfest gespielt werden.
Es ist ja, was hat das mit euch gemacht als junge Deutsche von dieser englischen Band, diesen Text mit, wo ja dann auch im Text die Namen der deutschen
Lager.
Konzentrationslager dann
Lager.
aufgezählt werden? Was hat das, was habt, also ja, was waren so eure Emotionen dazu? Warum war euch das wichtig, das in die Welt rauszubrüllen?
Wie du schon gerade sagtest, also die Serie Holocaust war ja auch in den 70ern gerade so präsent. Also dieses
Also
Nazitum.
diese Familie Weiß zum Beispiel, ne? Die ja durch die ganze Serie im Grunde genommen marschiert. Das hat mich vollkommen abgeholt. Und da muss ich sagen, diese Serie Holocaust hat mich sehr dafür spezifiziert, dass ich einfach gesagt habe, ey, hallo, das geht doch gar nicht. Ja? Ich meine, ich habe auch Familie von früher, ne? Oma und Opa. Oma war im Zweiten Weltkrieg, dann irgendwann mal für eine Woche im Knast, weil ihr das Mutterkreuz verliehen wurde und sie gesagt hat, ein Fronturlaub meiner Söhne wäre mir wichtiger. Ups. Ja. Und da habe ich gesagt, Hut ab, Oma, hast du alles richtig gemacht. Aber diese Serie hat mir Ende der, wann war das, Anton? Ende der 70er Jahre?
Ja, wir dürfen jetzt 70er gewesen sein.
Ja. Die hat mir eigentlich noch mehr ins Gewissen geredet als jeglicher Schulunterricht, wie man denken muss. Fertig aus.
Ja, also ich meine, also wie gesagt, wir haben Schule, kriegt man das ein oder andere natürlich schon mit, bezüglich hier, was da im Dritten Reich abgegangen ist, wie sich das alles entwickelt hat. Wie gesagt, ich habe das ein oder andere auch dann eben über die Großeltern so mitbekommen. Und ja, man kann es tatsächlich auf ein ganz, ganz niedriges Level auch abkürzen. Wir haben auch in dem Alter, eben Ende der 70er waren wir eben 15, 16, wir haben gewusst, Nazis sind scheiße. Also, um's ganz runterzubrechen. Also alles ist natürlich immer etwas komplexer, etc., etc. Aber wir haben zu dem Zeitpunkt schon gewusst, das geht jetzt gar nicht. Und tatsächlich, wie gesagt, da dieses Stück war eben eher da als eigene Stücke gegen rechts. Und ich persönlich fand, da ist schon einiges zusammengefasst worden, was es auf den Punkt bringt, warum man auf jeden Fall darauf achten sollte, dass so etwas nicht nochmal wieder passiert. Deswegen Fakt AfD.
Ja, danke. So,
Joachim,
ja, Kocker.
wenn du doch eine Stunde voll machen möchtest, dann können wir jetzt anfangen mit I Hate Church.
Ja. Ja, die Kirche. Also ich bin ausgetreten am Tag, an dem ich mir noch ein paar Punkte für mein Abi geholt habe, um Mathematik auszugleichen, Religion mündlich, und danach bin ich zum Standesamt gegangen und bin aus der Kirche ausgetreten.
Ja, guck mal,
Fuck Church.
ich habe die Chance genutzt, als ich meine erste Gehaltsabrechnung bekommen habe. Da waren es, glaube ich, 18 Cent oder 18 Pfennig damals logischerweise noch gewesen. Kirchensteuer, ich dachte, nee, 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 also boah, geht gar nicht, aber das war sogar noch, ich glaube, das hat sich überschnitten tatsächlich mit dem Text eben auch. Aber gut, das ist ja auch so ein Thema gewesen. So Kommunion hat man damals auch familiär. Das war alles noch Dings und hat aber gleichzeitig dann schon so deine Gedanken entwickelt. Nee, Religion ist auch was, da komme ich auch nicht so wirklich mit. Das ist auch nicht mein Verein. Das läuft da nicht ganz richtig. Aber gut, das war jetzt tatsächlich in erster Linie dieses eine Stück. Und ich weiß jetzt auch nicht, das ist, also tatsächlich gehört der Text nicht unbedingt zu den ich jetzt hier, also wo ich sagen würde, den würde ich tatsächlich noch mal genau so, das war jetzt tatsächlich ein bisschen sehr plakativ geschrieben, etc. Aber gut, Ich entschuldige es mal, was waren wir, 17?
Ja, da darf man das schon raushauen, ja.
Aber das Thema an sich, von wegen Religion, beziehungsweise da war das ja in dem Stückchen erster Linie tatsächlich auch die Kirche, was die dann eben aus Religion gemacht hat. Ja, das war auch schon bei uns fest verankert, dass das so nicht geht. Also, dass uns das zuwider ist.
Eure Platten, du erwähntest vorhin schon den Hardcore-Sampler. Hardcore in dem Fall geschrieben mit H-Apostroph-A-R-T. Hard Records. Das ist ja, ich weiß nicht, wie viele jetzt darüber reden wolltet, aber ihr habt ja beide, und darüber habe ich ja dann euch später, hatten wir da auch mal wieder Kontakt, ihr habt beide dann tatsächlich im Musiksektor ja auch gearbeitet, als
Ja, richtig.
bei eben Hard auch in nördlichen Ruhrgebiet ansässiger Großhandel, der, wie ich mich erinnere, viel Japan Import-Export gemacht hat. Wie kamt ihr dazu dann, ja, wie kam dieser Kontakt zu dem Label mit dem Sampler, und wie seid ihr dann da auch beruflich gelandet?
Ja, wie soll ich sagen? Ich habe da angefangen als Aushilfe. Und bin dann da reingerutscht und habe für diese lustige Firma 37 Jahre lang gearbeitet. Habe irgendwann den Anton damit, ich sag jetzt mal, reingeholt, Anton, oder?
Ja, als ich nichts
Ja.
Besseres zu tun hatte und so,
Ja.
habe ich
Er
gedacht,
hatte
komm.
nichts Besseres zu tun, genau. Im Grunde genommen, Hartmusik wurde gegründet von Jens und Carola,
Genau.
Jens Schönreich und Carola Radau. Super liebe, nette Leute, die unsere ersten zwei
Zweite.
Platten finanziert haben und für was wir auch wirklich ohne Ende dankbar sind, mit denen wir auch immer noch in Kontakt sind, oder zumindest ich. Und naja, das hat sich dann entwickelt zu einem Import-Export-Vertrieb dann auch in Deutschland, Österreich, Schweiz, wo wir gesagt haben, das läuft. Als ich da angefangen habe, waren es drei Leute. Als wir unseren Höhepunkt haben, waren es fast 60 Leute. Danach wurde es dann immer weniger, und dann hat es leider aufgehört mit der Änderungskündigung und geh mal nach Hamburg. Habe ich gesagt, nein, mache ich nicht. Und damit hatte sich die Sache fertig aus. Aber Hartmusik hat einen großen Anteil am Upright Citizens Erfolg, weil wir haben dann auch über Hartmusik relativ viel Platten verkauft. Auch nach Japan, auch nach Amerika, und haben Labels wie zum Beispiel Kulturschock eine Plattform gegeben, wo sie dann auch exportieren konnten. Das war gut. Ne? Also von daher, das ist so der Kurzabriss darüber.
Wobei, du musst ganz kurz noch, würde ich gerne hinzufügen, tatsächlich das ursprüngliche Hard Records Label, wo Crocker gerade sagte, Carola und Jens, die beiden Gründer waren, das war auch ein Bochum Plattenladen gewesen. Das hatte mit dem Hard, wo Crocker und ich dann später gearbeitet haben, nur noch indirekt etwas mehr zu tun.
Nö, die hatten eigentlich damit gar nichts zu tun,
Gar
das
nicht,
stimmt.
weil die dann
Naja.
ausgeschieden waren. Aber die ersten beiden Platten waren eben bei diesem Bochumer Hard Label, als er noch im Plattenladen erschien. Und ja, das war eben auch unser erster Kontakt überhaupt gewesen. Gleich nach unserem allerersten Auftritt als Upright Citizens hatten wir jemanden gefunden, der eben diesen Plattenladen und Carola und Jens kannten. Und mit dem waren wir im Kontakt gewesen. Dem haben wir unser erstes Tape geschickt von wegen live im Gartenhäuschen. Der hat es weitergereicht an Carola und Jens. Und so hatten wir relativ schnell nach der Gründung schon Kontakt zu einem Label, das interessiert war, möglichst schnell mit uns auch albummäßig etwas zu machen.
Und lustigerweise, auf diesem Hardcore-Sampler, ne, war dann auch ein Tatortkommissar aus
Der Dietmar
Anton,
Bär. Der Dietmar
Dietmar
Bär.
Bär, genau.
Ach nee, okay, interessant, ja.
Ja, die drei Fantastischen oder wie die Band. Ich glaube, die haben das Stück nach uns nicht wirklich dolle, um ehrlich zu sein. Na gut, der ganze Sampler ist schon ein Stück weit skurril. Ja, aber so war der Punkrock eben damals. Also ich meine, tatsächlich war ja auch die allererste Hass-LP und wie gerade schon erwähnt, die Out of Order, die waren ja alle auch auf Hard Records.
Und tatsächlich muss man ja sagen, dass eine Platte damals auch auf Ox Records erschienen ist von euch. Die
Ja, die Future.
Wiederveröffentlichung.
Die
Ja,
Future, genau.
ich bin ja gerade noch mal parallel bei Discogs drin, aber tatsächlich steht hier irgendwo, sind zwar die Releases, du erwähnst gerade schon auf Kulturschock erwähnt, aber wann war das dann? Das muss irgendwie so 2004 oder sowas so gewesen sein,
Nein,
also.
ein bisschen eher. Ich glaube, war das nicht sogar noch Ende der 90er oder Anfang der 2000? 2004 glaube ich
Anfang der
nicht.
2000er, ja, irgendwie
Ja,
sowas,
Anfang
Anfang der
der
2000er.
2000er. Hattest du nochmal
Ja.
irgendwie nachgefragt und so? Und mit der Future, da war die auch gerade mal über einen längeren Zeitraum nicht mehr erhältlich. Nee, das war ja auch. Das hatte, glaube ich, ja auch ganz gut geklappt oder so. Ich weiß gar nicht mehr, was da. Also, ich meine, wir haben über die Platten wirklich zig Auflagen bei verschiedenen Labels gehabt. Von daher gesehen sind dann zumindest bei den ersten drei Platten auch einigermaßen was an Auflage zusammengekommen. Aber ansonsten ist das ja alles, waren alles eher so kleinere Auflagen gewesen. Ich glaube, die Ochs-Auflage war auch so 1000,
500 oder 1000,
500.000,
ja, irgendwie sowas,
ja,
ja.
irgendwas so um den Dreh.
500.000 haben wir gemacht,
Ja,
500.000,
ach,
eine
auf alle
halbe
Fälle.
Million.
Auf alle Fälle. Und man weiß ja gar nicht. Und dann, was weiß ich, die ganzen unlizenzierten Pressungen in Polen und in Südamerika und was weiß ich.
Hör mal, Joachim, bei 500.000, ne, da muss aber noch ein bisschen Geld fließen, oder?
Ja, Entschuldigung, haben mich
Ja,
verplappert.
wir
Ich sage mal,
sprechen uns noch mal.
vergelt's Gott, sage ich.
Ja. Wir sprechen uns noch mal.
Ups, Mist. Ja, aber ist ja dann eigentlich auch eine schöne Bestätigung. Jenseits dessen, dass man sich natürlich ärgern kann, irgendjemand in Südamerika oder Polen presst das nach. Aber eigentlich, wenn es niemand sich für den Scheiß interessieren würde, würde sich auch niemand nachpressen. Und so gesehen ist es
Nein, alles
ja.
gut, alles gut. Also ich meine, das war jetzt eher ein Witz gewesen, wobei mit
Ja.
Polen, da gibt es tatsächlich sogar Kassetten von den Platten, die wir nicht, also nichts mit zu tun hatten. Wie das mit Südamerika aussieht, weiß ich nicht. Wobei, als wir mal unsere kurze Impact-Phase hatten, gab es auch irgendwie Anfragen aus Südamerika, weiß ich noch, mit auch tatsächlich größeren Stückzahlen, die dann nachgefragt worden sind, als wir bei Impact waren. Das hat, glaube ich, leider nicht geklappt, aber wäre schön gewesen. Vielleicht wären wir dann über diesen Weg auch mal, hätten wir die Möglichkeit gehabt, auch in Südamerika irgendwie mal zu spielen, weil das wäre bei der ganzen Sache, um an den Anfang oder zum Anfang zurückzukommen, die Frage, wie es jetzt vielleicht mit uns weitergeht. Wir schauen erstmal, was beim Ochsfest passiert. Aber wenn es da draußen irgendwelche verrückten Japaner, Südamerikaner, Australier, Afrikaner und was es sonst noch so gibt hier in der Welt,
Mond.
da würden wir, also, oder würde ich im Konkreten tatsächlich, da wäre ein großer Reiz. Wir spielen natürlich auch gerne in Deutschland, ehe das missverstanden wird, aber ich hoffe, man kann nachvollziehen, dass es für uns dann doch noch einen größeren Reiz machen würde, bringen würde, wenn tatsächlich wir nochmal in Ländern spielen könnten, wo andere Bands mittlerweile die ersten waren, und wir dann nachziehen, aber würden wir gerne nachziehen. Also gerne kontaktieren.
Dass wir nochmal auf Englisch formulieren und in die Welt rausbringen. Ich erinnere mich zum Beispiel, dann könnt ihr euch eure, ja gut, sie haben sie ja dann wirklich, glaube ich, aufgelöst. Ihr habt ja auch schon mal auf dem Robotrodeo gespielt, Bluthat aus Mülheim, die ja dann in Big in Columbia sind, in
Auf
Kolumbien.
alle Fälle, ja.
Ja,
Auf alle
ja,
Fälle habe ich, man hat das
ja.
Video gesehen.
Davor muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben. Wahrscheinlich wissen sie es selber nicht. Aber ich sage jetzt einfach mal, Joachim, bist du auch da morgen?
Wo bin ich morgen?
Ja, bei
Achso,
Blutart.
Bluttat. Nee, tatsächlich hatte ich mir URL angeguckt, aber Bluttat stimmt. Ich habe mein. Ja,
Der
guter Punkt.
Terminplan.
Der
Ja.
Terminplan, ja.
Na? Die
Ja.
Sekretärin hat nicht
Nee, die
aufgepasst.
Uschi hat nicht
Aufgepasst.
aufgepasst. Nee. Ja,
Egal.
Bluttat. Was hatte die, war, wie war denn, wenn wir da nochmal kurz drauf zusprechen können, so diese lokale, regionale Vernetzung, gab es da so, heute würde man sagen, so Buddy-Bands, Leute, mit denen man
Ah,
Kontakt
gab
hatte?
es. Da gab es Clocks, da gab es Bluttat, mit denen wir tatsächlich des Öfteren mal zusammengespielt haben, in der Zeche Karl, im Altenberg, Libis. Wen gab es denn da noch, Anton? Oh, jetzt hier von den ganz lokalen weiß ich tatsächlich nicht mehr. Da sind mir die Namen auch mittlerweile
Aber
irgendwie
die drei,
entfallen.
vier, die ich
Aber
dir gerade gesagt habe, die kommen schon
ja,
hin. Ne? Ja.
auf jeden
Und
Fall, auf jeden Fall.
ja. Ja.
Aber wie gesagt, die haben sich gewünscht, dass wir vorbeikommen. Ich hoffe, ich schaff's. Ja? Ich werde da morgen sein. Uwe ist ja Bassist. Der hatte über Helge angefragt. Und da habe ich gesagt, komm, ich mach's möglich, alles gut. Und die 10 Euro ist es mir wert. Rocker, bestell mal vom Joachim ganz liebe Grüße und von mir auch, weil ich noch nicht genau weiß. Ich
Okay.
wünsche denen auf jeden Fall viel Spaß und so aus alter Verbundenheit. Wie gesagt, wir haben also mit Blutan war glaube ich, das erste Jahr, dass wir da mehrere Konzerte mal zusammengespielt haben. Und man kennt sich auf jeden Fall und man hat sich gegenseitig dann insofern unterstützt, weil der ein oder andere, wir haben gerade vergessen, die Wut. Die Wut war auch noch eine der Bands aus Gelsenkirchen, mit dem wir damals regelmäßig gespielt haben.
Genau,
Und
ja.
wieder damals immer so gedacht, wir haben hier einen Auftritt, kommt ihr doch. Und dann ist es
Umgekehrt
umgekehrt
genauso.
gelaufen, genau.
Ja,
Also
ja,
man
ja.
kennt sich und da war Gott sei
Ja.
Dank, war damals zumindest irgendwie auch keine irgendwie Rivalität sowieso nicht. Dafür war es alles viel zu klein auch und so.
Ja.
War
Ihr wart viel im Proberaum, ihr seid gut eingespielt. Ja, und? Kann man doch auch
ja,
mal
und
was mitlaufen lassen oder sowas? Und juckt es ja nicht in den Fingern, vielleicht doch nochmal ein paar neue Songs zu schreiben? Er grinst. Anton
ja,
grinst.
also neue Songs weiß ich gar nicht. Tatsächlich, und das weißt du, glaube ich, auch, das war ja jetzt hier sogar auf einem späteren Ox-Sampler, also vom Fanzine, hatten wir ja sogar noch mal Anfang der 2000er ein paar Stücke aufgenommen. Die sind aber nie wirklich offiziell erschienen und auch nie wirklich, also waren alles Demos gewesen.
Anton, ich
Da
spoiler das jetzt mal. Ne? Einer dieser Songs wird dann auch live performt auf dem Orgfest.
ja, eins spielen wir davon auch.
Hm?
Ja, das ist eigentlich schade, weil es war schon sogar, also sind ein paar geile Sachen dabei gewesen. Neue Songs. Also wir haben tatsächlich bei den ganzen Proben nichts anderes gespielt als die alten Schinken bislang. Ob es irgendwie dazu kommt, ist auch ein gutes Stück weit davon abhängig, wie der, also wir. Wie das Ochsfest jetzt funktioniert für uns. Also, wir haben es jetzt vielleicht, also ich hoffe nicht, überreizt mit zwei letzten Auftritten und jetzt hängen wir noch einen weiteren, nicht letzten Auftritten, Auftritt. Wir schauen mal, wie gut der klappt, wie gut wir ankommen, ob es irgendwie Sinn macht, nochmal was weiterzumachen und ob es dann auch wieder Sinn macht, vielleicht doch sogar noch wieder neue Stücke zu machen und dann logischerweise auch nochmal ins Studio zu gehen, etc. Das ist alles offen, aber wir schauen mal,
Ja,
was
wir
die
schauen
Zukunft
mal.
so
Das
bringt.
ist noch ein
Genau.
schöner Abschluss für diesen Podcast.
Ja,
Wir
schön.
schauen mal.
Ja,
Irgendwas
wir
geht
schauen.
immer.
Irgendwas geht immer und man sieht sich auf jeden Fall bei den Konzerten von anderen Bands, die es auf jeden Fall noch drauf haben und auch neue Platten machen, etc. etc.
Ja.
Ob es da noch die die Upright Citizens braucht, lasse ich jetzt mal dahingestellt.
Solange es Spaß macht. Ja.
Ja, darum, darum, darum.
Genau. So. Ja, Anton Kocker, vielen lieben Dank und wir
Gerne,
sehen
gerne.
uns. Bis
Ja, auf alle
bald. Ja.
Fälle.
Danke
Danke,
für die Einladung.
tschüss.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.